Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den Bemühungen um eine Lösung für die Ukraine zeichnet sich eine überraschende Wende ab. Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, er sei bereit, sich am kommenden Donnerstag mit Russlands Präsident Putin in der Türkei zu treffen. Putin hatte in der Nacht direkte Friedensgespräche mit der Ukraine vorgeschlagen, dabei aber klargemacht, Bedingungen werde er nicht akzeptieren. Ein Seitenhieb Richtung Europa. Die Europäer hatten nämlich gestern gemeinsam mit Selenskyj zunächst eine 30-tägige Feuerpause gefordert. Sonst könne es keine Verhandlungen geben. Und damit zu Wassili Golod nach Kiew. Wie wahrscheinlich ist denn ein persönliches Treffen zwischen Selenskyj und Putin?
Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer abschätzen. Präsident Selenskyj hat seine Bereitschaft deutlich gemacht, persönlich in der Türkei zu sein am Donnerstag. Er hat aber auch klar gemacht, dass an erster Stelle die Waffenruhe stehen müsse, die er vereinbart hat, gemeinsam mit den europäischen Spitzenpolitikern, die gestern hier in Kiew waren, und mit Rückhalt von US-Präsident Donald Trump, der per Telefon zugeschaltet war. Putin ist auf die Waffenruhe in seiner Rede nicht eingegangen, hat stattdessen Verhandlungen ins Spiel gebracht, aber eben keine persönlichen Verhandlungen. Und deshalb ist es jetzt interessant, wie der Kreml reagieren wird und ob Putin persönlich bereit ist, mit Selenskyj zu sprechen und eben auch, ob es zu einer Waffenruhe ab morgen kommt.
Ja, und wie stehen die Chancen dafür auf eine Waffenruhe von morgen an?
Da stehen Bundeskanzler Friedrich Merz, Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Macron und Polens Ministerpräsident Tusk im Wort. Sie haben sehr, sehr klar gesagt bei ihrer Reise nach Kiew, dass wenn keine Waffenruhe ab Montag beginnt, dann schärfere Sanktionen folgen, es dann stärkere militärische Unterstützung für die Ukraine gibt. Donald Trump ist von diesem Rückhalt, den er zunächst dafür gegeben hat, abgeschwenkt, sagt jetzt Verhandlungen sofort. Und insofern ist es interessant, ob diese Spitzenpolitiker ihr Wort halten werden.
Vielen Dank, Wassili Golod in Kiew. Und wir gehen weiter zu Norbert Hahn in Moskau. Gibt es schon eine Reaktion auf den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten?
Nein, auf den neuesten Vorschlag gibt es noch keine Reaktion. Heute Morgen hatte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, gesagt, Putin hätte eigentlich alles gesagt. Der Präsident hätte gesagt, es müsse erst Verhandlungen geben und wenn die dann gut laufen, dann könnte man noch über eine Waffenruhe reden. Nach der Erklärung von Trump ist sie dann heute Abend offenbar nochmal befragt worden, wie denn jetzt die Chancen auf ein Treffen stünden. Und da hat sie relativ kurz angebunden erklärt, sie wüsste auch nicht mehr, sie könne den Worten des Präsidenten nichts hinzufügen und sie könnte denen auch nichts wegnehmen. Also das ist alles jetzt hier sehr offen und Putin hat hat Verhandlungen zwischen den beiden Ländern angeboten, aber in der Tat, ob er damit auch gemeint hat, direkte Gespräche mit Selenskyj, das ist überhaupt nicht klar. Das da ist er nicht mehr ins Detail gegangen. Also das wird man jetzt alles sehen müssen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, wenn es Verhandlungen gäbe, dann kämen die Probleme, die Forderungen von Putin, die er immer wieder genannt hat, einfach auf den Tisch. Und dann wäre eine Waffenruhe sicherlich so schnell nicht in Sicht.
Danke, Norbert Hahn in Moskau. Und zu den neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg sehen Sie eine Sondersendung bei Tagesschau 24 direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen finden Sie auch bei tagesschau.de. Viel war in den vergangenen Tagen über die politische Zukunft von SPD-Chefin Esken spekuliert worden. Heute sorgte die 63-Jährige selbst für Klarheit. Im Bericht aus Berlin gab Esken bekannt, dass sie nicht mehr für den Vorsitz ihrer Partei antritt. Esken ist seit 2019 Parteichefin. Die Ansichten über sie sind in der SPD geteilt. Bei der Kabinettsbildung ging sie leer aus.
Saskia Esken tritt ab. Die SPD-Co-Chefin kündigt im Bericht aus Berlin an, nicht mehr kandidieren zu wollen.
Ich gebe jetzt mein Parteivorsitzendenamt auf und mache Platz für die Erneuerung.
2019 wurde Esken gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans an die Spitze der Sozialdemokraten gewählt, mit maßgeblicher Unterstützung der Jusos. Für Esken beginnen rund 6 Jahre Parteivorsitz. Doch sie wird von Anfang an kritisiert, ihre Arbeit in Frage gestellt. Sie gilt als zu unerfahren, zu sperrig. Heute sagt sie dazu:
Ich glaube, dass Frauen in der Politik insgesamt anders beurteilt werden und auch härter und kritischer betrachtet werden als Männer. Dass wir in einem hohen Maße auch männlich geprägten Rollenklischees zu genügen sollen. Und da müssen wir uns als Frauen auch dagegen verwahren.
Zuletzt führte sie die SPD neben Lars Klingbeil, der trotz der schlechten SPD-Ergebnisse bei der Bundestagswahl Vizekanzler und Finanzminister wurde. Klingbeil wird als Parteichef kaum in Frage gestellt, Esken schon. Sie bekommt am Ende keinen Ministerposten. Laut Partei habe sie an der Entscheidung mitgewirkt.
Es ist meine Aufgabe, dass wir gemeinsam, Saskia Esken und ich, Matthias Miersch als Generalsekretär, das war auch der Auftrag aus dem Präsidium, dass wir sagen, mit welcher Mannschaft gehen wir in das Kabinett, in die neue Regierung rein.
Groll hege sie nicht. Zurückblicke Esken mit Zufriedenheit. Im Juni wählt die SPD eine neue Spitze.
Moritz Rödl aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Warum hat sich Saskia Esken gerade jetzt zu diesem Schritt entschieden?
Sie hat es offenbar jetzt angekündigt, weil sie den Moment für ihren Abschied selbstbestimmt wählen wollte. Und dafür war jetzt ungefähr 7 Wochen vor dem Parteitag wohl der richtige Moment aus ihrer Sicht. Denn in den vergangenen Wochen gab es ja auch viel Kritik an ihr. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass sie sehr gerne Ministerin geworden wäre. Aber dass die SPD sich da jetzt mit vielen jungen Frauen neu aufgestellt hat, macht ihr den Abschied wohl ein bisschen leichter. Wie es jetzt in der SPD weitergeht, ist noch nicht klar. Eigentlich war eher der Plan, dass das SPD-Präsidium morgen einen Vorschlag macht, wer neuer Generalsekretär werden soll. Jetzt könnte man natürlich auch den Parteivorsitz regeln. Bärbel Baas wird da immer wieder genannt, die neue Arbeitsministerin. Bestätigt ist sie aber nicht. Und es ist wohl auch noch nicht entschieden, ob das Präsidium sich morgen schon mit dieser Personalie beschäftigt oder ob man noch etwas wartet.
Danke, Moritz Rödle. Nie wieder Krieg. Diesen Appell richtet Papst Leo XIV. Heute an die Großmächte der Welt in seinem mit Spannung erwarteten ersten sonntäglichen Mittagsgebet. Vom Balkon des Petersdoms rief der Papst zu einem dauerhaften und gerechten Frieden in der Ukraine auf. Im Gazakrieg forderte er eine umgehende Waffenruhe, die Freilassung aller israelischen Geiseln aus den Händen der Terrororganisation Hamas und Hilfslieferungen für die Palästinenser. Um den Krieg im Gazastreifen ging es auch beim Antrittsbesuch von Bundesaußenminister Wadephul in Israel. Nach Gesprächen in Jerusalem traf er sich im Westjordanland mit der palästinensischen Führung. Auch hier geht die israelische Armee immer härter vor. Das Westjordanland gilt nach internationalem Recht seit 1967 als von Israel militärisch besetzt. Nach den Friedensverhandlungen von Oslo wird ein kleines Teilgebiet von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet. Im Westjordanland leben etwa 3,2 Millionen Menschen, davon mehr als 500.000 in jüdischen Siedlungen. Die Armee begründet ihre Angriffe mit dem Kampf gegen den Terror. Im Norden verlieren damit aber immer mehr Palästinenser ihr Zuhause.
Es ist der vielleicht letzte Blick auf ihr Haus. Tschüss, unser Haus. Familie Al-Jundi kommt aus dem Camp Nur Shams im Norden des von Israel besetzten palästinensischen Westjordanlands. Jahrzehntelang lebten hier Nachkommen von Palästinensern, die im Zusammenhang mit der Staatsgründung Israels fliehen mussten. Im Januar hat das israelische Militär unter anderem in diesem Camp eine Großoffensive begonnen, nach eigenen Angaben gegen Terrorgruppen. Die etwa 13.000 Bewohner mussten Nur Shams verlassen. Nur noch Soldaten sind dort. Jetzt hat das Militär angekündigt, mehr als 40 Häuser sollen abgerissen werden. Auch das von Familie Al-Jundi. Von diesem Hügel aus beobachten sie das Camp. Ich sehe, wie mein Lebenswerk dahingeht. All unsere Träume und Erinnerungen sind an dieses Haus gebunden und verschwinden. Das israelische Militär teilt auf Anfrage mit, die Häuser sollen zerstört werden, um Straßen auszubauen. So könnten sich Soldaten besser im Camp bewegen. Vor ein paar Tagen konnte die Familie hierher zurückkehren. Wenige Stunden hatten sie, um einige Habseligkeiten zu retten. Was Israel mit dem Camp langfristig plant, darüber können sie nur rätseln. Auch Nihaya Jaber ist vertrieben worden. Aus ihrer Sicht richtet sich das israelische Vorgehen nicht gegen militante Gruppen. Sie sagen, sie bestrafen unseren Widerstand, aber sie bestrafen 13.000 Menschen. Viele wissen nicht, wohin. leben bei Verwandten und Freunden. Familie Al-Jundi hat eine Wohnung in einer nahegelegenen Stadt gefunden. Du redest dir ein, dass es Hoffnung und Hilfe gibt, dass wir zurückgehen können. Aber nein, die Hoffnung gibt es nicht. Stattdessen Hilflosigkeit, Unterdrückung und Leid. Die Soldaten sprengen an diesem Tag ein anderes Haus. Das der Familie Al-Jundi könnte das nächste sein.
In Deutschland haben heute tausende Menschen für ein AfD-Verbot demonstriert. Mehrere Initiativen hatten in mehr als 60 Städten zu Aktionen aufgerufen. Die zentrale und größte Kundgebung war in Berlin. Unter dem Motto "Keine Ausreden mehr" forderten die Demonstrierenden auch in anderen Orten die neue Bundesregierung auf, unverzüglich ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Erst vor kurzem war die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Meisterfeier für die Fußballfrauen des FC Bayern. Erst siegten sie mit 3:0 gegen die Mannschaft aus Essen. Dann hielten die Münchnerinnen die begehrte Meisterschale in den Händen. Die Männer nahmen ihre Trophäe schon gestern in Empfang. Im Mittelpunkt dabei Thomas Müller. Mit großen Gefühlen verabschiedete sich der Publikumsliebling in der Münchner Allianz Arena von seinen Fans. Da wurde der 2:0 Heimsieg gegen Mönchengladbach glatt zur Nebensache.
Ein letztes Mal hebt er ab in seinem Stadion. Thomas Müller beendet sein 750. Pflichtspiel für den FC Bayern als deutscher Meister.
Man sagt, es geht immer weiter ohne einen. Natürlich wird es auch weitergehen, aber man wird ihn schon vermissen.
Thomas Müller ist Rekordmeister mit 13 Titeln. Er darf nach dem Spiel gegen Mönchengladbach die Schale in die Höhe stemmen. Kapitän Manuel Neuer hat ihm den Vortritt gelassen. Für Stürmer Harry Kane ist es der erste Titel in seiner langen Karriere. Trainer Vincent Kompany gewinnt in seinem ersten Jahr gleich die deutsche Meisterschaft. Aber all das verblasst bei der großen Abschiedsparty des Fan- und Vereinslieblings.
Wir haben ein großartiges Erlebnis mit Thomas Müller erleben dürfen, der mit seiner Art und Weise wieder hier das Stadion unterhalten hat. Ich sage gern für mich so, das war das Doppel-M, Meister Müller heute. Und es ist sehr, sehr emotional und sehr, sehr schön gewesen.
Ich liebe euch alle, tatsächlich. Macht es gut. Servus. Let's go, jetzt wird gefeiert.
Die Bayern müssen in Zukunft ohne Thomas Müller Meisterschalen sammeln. Der 35-Jährige verabschiedet sich aus seiner Arena und bald von seinem FC Bayern.
Heute haben sich Frankfurt und St. Pauli 2:2 getrennt. Damit ist den Hamburgern der Klassenerhalt nur noch theoretisch zu nehmen. Zuvor hatte Leverkusen gegen Dortmund 2:4 verloren.
Kein Sieg zum Abschied von Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso im letzten Heimspiel der Saison. Bayer in Rot und Schwarz mit dem deutlich besseren Start. Frimpong das hochverdiente 1:0 nach einer guten halben Stunde. 2 Minuten später nutzt Julian Brandt Dortmunds erste Chance überhaupt zum Ausgleich. Brandt zum Saisonfinale in Topform. Und noch vor der Pause Riasson. Das 1:2, Spiel gedreht in nur 10 Minuten. Nach dem Wechsel macht der BVB einfach weiter. Adeyemi krönt seine starke Leistung mit dem 1:3. Lange nicht zu sehen von Dortmunds Top-Torjäger Girassi, der macht dann allerdings das 1:4. Leverkusen ohne Biss in der zweiten Hälfte auf Zuckerpass von Wirtz Hofmann zum 2:4 Endstand. Niko Kovac und seine Dortmunder bleiben im Rennen um die Champions League.
Die Tabelle: Leverkusen ist Vizemeister hinter den Bayern. Frankfurt ist Dritter vor Freiburg und Dortmund. In der Abstiegszone St. Pauli auf Platz 14, punktgleich mit Hoffenheim. Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Kiel und Bochum sind abgestiegen. In der nächsten Saison wieder in der Tabelle dabei, der Hamburger SV. Seine Anhänger feierten den Wiederaufstieg bis tief in die Nacht. Im eigenen Stadion holten die Hamburger den nötigen Sieg gegen Ulm mit einem fulminanten 6:1. Für die HSV-Fans gab es anschließend kein Halten mehr. Zehntausende stürmten den Platz. Allerdings verletzten sich dabei mehr als 40 Menschen, einige von ihnen schwer. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 12. Mai.
Die neue Woche beginnt unter Hochdruckeinfluss, verbreitet sonnig, trocken und warm.
Auch heute Nacht dominieren der fast volle Mond und die Sterne den Himmel. Unterm Tag gibt's bei einem lebhaften, zum Teil stark bögen Ostwind wieder viel Sonnenschein. Vom Südschwarzwald über den Bodensee bis zu den Alpen können sich später stellenweise Schauer oder Gewitter entwickeln. In der Lausitz heute Nacht leichter Frost, im Westen dagegen teilweise um oder etwas über 10 Grad. Dort morgen mancherorts um 25, an der Ostsee bei Seewind wieder knapp über 10 Grad. Auch Dienstag bei einem bögen Ostwind viel Sonnenschein, im Nordosten sowie an den Alpen auch mal Wolken, aber meist trocken. Ähnlich auch Mittwoch, aber Donnerstag gibt's zumindest im Osten auch dichtere Wolken und einzelne Schauer.
In den Tagesthemen um 22:45 Uhr schauen wir auf die neuesten Entwicklungen zwischen der Ukraine und Russland und wir zeigen, wie der FC St. Pauli den Klassenerhalt fast schon perfekt gemacht hat. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.